Ja, ihr Lieben, einen Blick wollen wir noch werfen in die Geschichte. Und Geschichte ist ja für den gläubigen Christen im Grund nichts anderes als erfüllte Prophetie. In Erfüllung gegangene Prophetie. Und ja, der André hat es schon gesagt, diese Vorhersage, die der Herr Jesus getroffen hat, viele falsche Propheten werden auftreten, werden viele verführen. Das ist auch so eine Verheißung, so eine Voraussage, die im Grunde auch zeigt, dass der Erfolg der Pfingstbewegung bereits vorhergesagt war. Ja? Die falschen Propheten werden nicht nur wenige verführen, sondern die werden viele verführen. Und das ist auch ein Zeichen der zunehmenden Endzeit. Es war wirklich so, dass eben schon früher falsche Propheten aufgetreten sind, praktisch ja schon in der Apostelzeit, das haben wir ja in 1. Johannes 4 gelesen, und auch danach immer wieder. Ich denke, wenn man gründlich genug forschen würde in der Kirchengeschichte, ich habe mal einige Forschungen angestellt, würde man in jedem Jahrhundert falschprophetische Bewegungen erkennen können. Falschprophetische Bewegungen, in denen praktisch ein falscher Geist Menschen ergreift, ihnen Botschaften gibt, ihnen falsche Verheißungen und falsche Zukunftsvorhersagen eingibt und wo Menschen völlig schwärmerisch verführt wurden. Ich nenne nur mal ein paar Begriffe. Die Montanisten im 2. Jahrhundert gehören da dazu. Die Jansenisten, das ist eine Sekte innerhalb der katholischen Kirche gewesen. Dann die Cevennen, Hugenotten, die Kamisarden, so, die sogenannten, da gab es falsche Propheten. Und es gab falsche Propheten unter den pietistischen Inspirierten, unter den Shakers, unter den Quäkern. Ja, man kann eigentlich in jedem Jahrhundert falschprophetische Bewegungen feststellen. Der Punkt war, dass die alle sich irgendwann totgelaufen haben. Der Punkt war, dass die alle irgendwann mal diesen finsteren, bösen Geist so stark geoffenbart haben, dass kaum noch jemand dabei war. Also zum Beispiel die Shakers waren so eine prophetische Sekte, die eine Mutter Ann Lee als Guru hatte, eine Frau, die gelehrt hat und geleitet hat. Und dann irgendwann hat diese Mutter Ann Lee gesagt, nur durch sie könnten Menschen gerettet werden. Und das Ganze verfiel praktisch in Perversionen und irgendwann fiel es in sich zusammen. Der Unterschied der Pfingstbewegung ist, dass es die falschprophetische Bewegung, die geblieben ist und die auch explosiv gewachsen ist, und wo es auch überhaupt keine Anzeichen gibt, dass dieses Wachstum irgendwie aufhören würde. Ja? Jedenfalls nach der Verheißung der Schrift. Die haben eine Verheißung, aber das ist leider keine gute für die wahre Gemeinde, sondern die für die Hure Babylon. Die wächst und wächst. Ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür, heißt es. Ja? Und das ist ja zügelloses Wachstum. Ja? Also das will ich mal alles übergehen. Ich möchte gern, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht beim nächsten Bibeltag mal so eine Betrachtung machen von der Vorgeschichte. Hochinteressant. Man trifft alle Dinge, die in der Pfingstbewegung sind, auch schon vorher. Zungenreden, Umfallen, Wunderheilungen, Prophetenbotschaften, zum Teil von kleinen Kindern, Trancen, Niederstürzen, Zucken. Diese ganzen Dinge sind also in diesen ganzen Bewegungen immer wieder aufgetreten. Aber wir wollen uns konzentrieren auf die Anfänge der Pfingstbewegung. Ich denke mal, wir werden dieses Mal auch bei diesen Anfängen stehen bleiben und können nicht so arg viel weiter in den Fortschritt der Pfingstbewegung reingehen. Das wäre vielleicht auch mal dann interessant für einen weiteren Vortrag. Aber zunächst mal wollen wir uns die Wurzeln der Pfingstbewegung anschauen, im 19. Jahrhundert und etwas schon davor. Denn diese Bewegung kam nicht aus dem heiteren Himmel, aus dem Nichts. Sie kam überhaupt nicht aus dem Himmel. Aber sie kam letztlich aus einer Vorgeschichte und einer Entwicklung, die wir kennen sollten. Also alle Historiker, pfingsterische und nicht-pfingsterische, sind sich eigentlich einig, dass die Wurzeln der Pfingstbewegung in der methodistischen Heiligungsbewegung und Erweckungsbewegung liegen. Und John Wesley war, denke ich, eine sehr zwiespältige Gestalt in der Kirchengeschichte. Er war auf der einen Seite, denke ich, schon ein ernsthafter Prediger des Evangeliums, durch den sich auch viele Menschen bekehrt haben. Und auf der anderen Seite war er wie auch viele andere pietistisch geprägt. Und Pietismus heißt auch Einfluss der katholischen Mystik. Und das ist ein dämonischer Einfluss. Das ist ein gefährlicher Einfluss. Wir finden also immer wieder, das möchte ich auch mal vielleicht in einem Buch ausarbeiten, Einflüsse katholischer Mystik auf evangelische Gläubige. Und es fing an eigentlich schon in der Reformation, da gab es auch schon schwärmerische evangelische Mystiker, die auch Propheten waren. Und das ging weiter im Pietismus. Die Inspirierten waren so eine falschprophetische Bewegung des Pietismus. Und der John Wesley hatte eine Offenheit, eine Vorliebe für katholische Mystiker. Der hat sie intensiv gelesen und studiert. Er hat sie auch empfohlen. Der hatte auch so eine Musterbibliothek für seine Prediger rausgebracht. Da waren also mehrere Werke katholischer Mystiker dabei. Und durch die katholische Mystik kam er auf seine Irrlehre des reinen Herzens, der sündlosen Vollkommenheit. Ja? Also das war bei Wesley noch eine relativ vorsichtige Lehre, die wurde dann später von seinen Anhängern verstärkt. Aber die Grundtendenz war, du kannst durch ein mystisches Erlebnis in einen Zustand kommen, wo du nicht mehr sündigst, wo du frei bist von Versuchungen und Sünden und sündlos lebst. Ja? Und das ist eine teuflische Lüge, ihr Lieben. Das ist doch unser Verlangen. Jeder aufrichtige Christ hat das Verlangen, wirklich sündlos zu leben, oder? Ich hoffe doch. Ja? Das ist ein Wunsch, der ist berechtigt, aber es ist nach der Lehre der Bibel nicht wahr. Ja? Solange wir in diesem Fleisch sind, in diesem fleischlichen Leib der Sünde, sind wir versuchlich und wir sind in Gefahr zu sündigen und wir sündigen auch immer wieder. Ja? Wenn Jakobus in seinem Brief sagt, wir alle verfehlen uns vielfältig, dann muss es ja was heißen. Ja? Also wir dürfen streben danach, dass wir möglichst wenig sündigen, aber wir dürfen niemals sagen, ich habe einen Zustand erreicht, in dem ich nicht mehr sündige. Ja? Es ist ja ganz interessant, auch der Jonathan Paul, der Begründer der Pfingstbewegung in Deutschland, hat diese Irrlehre gehabt von dem reinen Herzen und er hat scheint in einer Besprechung mit seinen pietistischen Mitbrüdern in der Allianz mal gesagt, Brüder, ich habe meinen alten Menschen schon 2 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und dann haben die Mitbrüder gesagt, aber wir haben umso mehr Probleme mit einem alten Menschen gehabt. Ja? Und das drückt etwas aus von den Nöten, wenn du nämlich sagst, ich habe jetzt sündlose Vollkommenheit erreicht, dann bist du gezwungen, jede nachfolgende Sünde und jedes Versagen irgendwie zu erklären, ja, das war nur ein Ausrutscher, das war keine Sünde, ich bin trotzdem immer noch sündlos vollkommen. Und dann fängt man an, in eine Lüge zu geraten, wo zum Schluss selbst handfeste moralische Sünden auftreten. Und es war in den frühen Pfingstkreisen immer wieder der Fall, weil man eben diese Lüge hatte, man sei sündlos vollkommen. Wie gesagt, Wesley hat es nicht so stark gehabt, John Fletcher nach ihm, Finney, Charles Finney, Asa Mahan und andere haben es massiver vertreten. Und dazu möchte ich lesen, was in 1. Johannes 1 steht, denn es ist eine ganz ernste und wichtige Aussage der Schrift, die wir hier haben. Ich lese mal ab Vers 6, 1. Johannes 1. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem Herrn, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Müssen wir gut hinhören. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Merkt ihr etwas? Diese Lehre des Perfektionismus von der sündlosen Vollkommenheit ist eine teuflische Irrlehre. Sie bringt uns aus dem Bereich des Lichts und der Wahrheit in den Bereich der Lüge. Und dort kann der Teufel mit uns alles Mögliche anstellen. Wisst ihr, und dann braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ausnahmslos dieser Irrgeist, dieser Lügengeist der Charismatik und Pfingstbewegung auf Leute gekommen ist, die die Lüge von der sündlosen Vollkommenheit festgehalten haben. Ja? Also es gab eine Heiligungsbewegung, die diese Lüge gepflegt hat. Und es gab auch einen nüchternen Flügel der Heiligungsbewegung. Da war zum Beispiel Hudson Taylor dabei. Ja? Die haben solche Lehren nicht gehabt. Aber ein großer Teil der Heiligungsbewegung hatte schwärmerische Irrlehren schon damals. Und das ist interessant, dass diese schwärmerische Heiligungsbewegung, die ist eben ganz eindeutig der Vorläufer der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Und diese Irrlehre, die praktisch Gott zum Lügner macht und wo wir uns selber verführen, die hat den Verführungsgeist an sich gezogen. Und dort hat der Verführungsgeist zum ersten Mal Fuß fassen können. Er hat sich später ausgebreitet, auch zu anderen hin, aber das war die Wurzel. Die Irrlehre von Perfektionismus, von der sündlosen Vollkommenheit. Und das ist eben der Punkt, das kam letztlich von der katholischen Mystik her. Und da gab es dann eine Stufenlehre, und auch das ist eine Irrlehre. Verschiedene Stufen der Heiligung wurden gelehrt. Es wurde gesagt, ja, die erste Stufe ist die Bekehrung und Rechtfertigung. Aber dann muss es noch weitere Stufen geben. Und die zweite Stufe war nach diesen Irrlehrern die sündlose Vollkommenheit und völlige Durchheiligung. Und dann haben sie gesagt, dann kommt die dritte Stufe, die Geistestaufe. Weil der Geist kann ja erst in einen Menschen reinkommen, wenn er völlig durchgeheiligt ist. Ja? Und so wurden da verschiedene Stufen konstruiert und das ist einfach falsch. Die Bibel sagt Folgendes, wenn wir den Herrn Jesus im Glauben annehmen, dann sind wir geheiligt. Wir sind in der Stellung von Heiligen, ein für alle Mal, und durch den Glauben an Christus sind wir Heilige und Gerechte. Ja, das sind nicht verschiedene Stufen. Wenn wir an Christus glauben, dann haben wir den Heiligen Geist empfangen bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Der Geist wohnt in uns, Christus ist in uns, wir sind in Christus und in Christus haben wir die Fülle, jede geistliche Segnung in der Himmelswelt, wie es Epheser 1, Vers 3 sagt. Wir haben nicht verschiedene Stufen. Ja? Ich weiß noch, die Mater Basilea, auch so eine pfingstlerische Schwärmerin von den Marienschwestern, die hat gesagt, ja, und dann nach 40 Jahren Glaubensleben und Ringen wurde ich mit dem Geist versiegelt. Ein Engel kam und hat mir das Siegel aufgedrückt. Das ist Quatsch. Ja, das ist Verführung, das stimmt nicht. Die Bibel sagt, wir sind versiegelt worden von Gott bei der Wiedergeburt. Ja, das ist nicht irgendeine tiefere, höhere Stufe, die man erst nach 20 Jahren Heiligungsleben erreichen kann. Das ist schwärmerische Verführung. Ja, und genauso das, wie dass man sagt, ich kann meine Gerechtigkeit und Heiligkeit fühlen und spüren. Das können wir nicht. Das ist unsere Stellung in Christus, die müssen wir im Glauben einnehmen, ja, und dann sollten wir auch nach dieser Stellung leben und es wird immer unvollkommen sein. Ja? Wir leben als Heilige und Gerechte, wir streben danach, heilig und gerecht zu wandeln, das ist ganz klar. Aber wir straucheln dabei, wir versagen, wir sind nicht vollkommen, solange wir diesen Leib der Sünde an uns haben. Das ist die biblische Lehre. Ja? Und dort, wo wir sündigen, genau deswegen sagt 1. Johannes 1, dann bekennen wir es und dann sind wir im Licht und dann sind wir in der Wahrheit. Und wenn wir sagen, nein, ich habe überhaupt nicht gesündigt, dann bin ich in der Finsternis und der Teufel kann mich verführen. Ja? Das war also diese Not. Die Pfingstbewegung kam aus einer Lügenbewegung, aus einer falschen Heiligungsbewegung, die letztlich eine katholische, mystische Frömmigkeit vertreten hat. Und die Katholiken vertreten auch viele höhere Stufen. Da gibt es auch diese verschiedenen Stufen, die Reinigung und dann die Einung. Und immer neue Stufen haben diese Mystiker konstruiert. Und so ähnlich haben es dann eben auch die von der Mystik beeinflussten Evangelischen nachgemacht. Und das ist eine Irrlehre. John Fletcher, der Nachfolger von Wesley, hat das erste Mal die Geistestaufe als Begriff geprägt, die Taufe des Gläubigen mit der pfingstlichen Kraft des Heiligen Geistes, und zwar als eine zweite von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung. Und das ist eine Lügenlehre, das ist eine Irrlehre. Der Gläubige wird nach der Bibel bei der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist getauft. Und das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 13, das ist eben genau das, wenn man Erfahrungen als Grundlage nimmt und nicht das Wort des Gottes. 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es ganz klar, denn wir sind ja alle, nicht nur die Fortgeschrittenen, die besonders Erhobenen, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und das geschieht ganz klar bei der Wiedergeburt, nicht irgendwann später. Ja, ich habe echt geglaubt, und manche Pfingstler lehren das, nur die Pfingstler sind im Leib. Die anderen Christen irgendwie nicht, weil die haben ja keine Geistestaufe. Ja? Nein, sondern es ist ganz genau umgekehrt. Jeder wahre wiedergeborene Gläubige hat die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt bei der Wiedergeburt. Und die kann man nicht spüren, die kann man nicht sehen, sondern die bedeutet einfach, jemand wird durch den Geist Gottes aus Adam in Christus versetzt, aus den Heiden in die Gemeinde. Ja? Er wird mit Christus eins gemacht, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. All das geschieht mit der Geistestaufe. Und die Geistestaufe ist keine Kraftausrüstung, sondern die Geistestaufe ist ein Stellungswechsel. Ja? Ich war vorher in Adam, in der Sünde, und der Geist Gottes pflanzt mich in Christus ein, und dann bin ich in Christus. Ja? Das ist meine Stellung. Und genau das verdunkelt die falsche Lehre von der Geistestaufe als einer zweiten Segnung, als eines zweiten Erlebnisses. Ja, die methodistische Heiligungsbewegung hat sich dann weiterentwickelt. Da gab es den Charles Finney, das war übrigens einer, dessen Lebenserinnerungen mich zum Teil in die Pfingstbewegung hinein verführt haben. Ja. Es gab eben dann auch noch andere, Robert Purcell Smith, Hannah Withall Smith, Andrew Murray. Moody und Torrey haben auch eine falsche Lehre von der Geistestaufe verkündet und haben auch, fürchte ich, schwärmerische Geisteserfahrungen gemacht. Das waren Männer Gottes, die waren schon gläubig und haben das Evangelium verkündigt, aber sie waren vermischt mit diesen falschgeistigen Einflüssen. Sie haben falsche Lehren vertreten und das hat viele in der Allianz, in der Erweckungsbewegung für diese falschen Einflüsse der Pfingstbewegung geöffnet. Ja? Also das ist eben diese schwärmerische Heiligungsbewegung. Ja? Und diese Tendenzen haben sich immer mehr verstärkt. Es gab Revival-Meetings, Camp-Meetings in Amerika. Da waren schon die ersten dämonischen Symptome deutlich. Schreien und Krämpfe, Ohnmachtsanfälle und Trance, Ausschaltung des Verstandes und so weiter. Eine mystische Gegenwart Gottes wurde gespürt. Man hat eine Glory Cloud, eine Herrlichkeitswolke gesehen. Schauen statt glauben. Ja. Die Leute haben zum Teil Stunden gebetet, die haben aber zum Teil auch stundenlang sich in Krämpfen gewunden. Da gibt es Leute, selbst pfingstlerische Historiker, die ganz begeistert sagen, ja, da sind die Leute wie Schlangen auf dem Boden umeinander gekrochen und haben sich gewälzt und haben hysterisch gelacht, wie wunderbar der Geist wirkt. Ja. Ja, aber jetzt prüfen wir doch mal die Geister, ob sie aus Gott sind. Und dann lesen wir, was ist denn die Frucht des Heiligen Geistes? Ja? Eine der Früchte ist Selbstbeherrschung. Ja? Die letzte Frucht, Galater 5, 22, Self-Control, Enkrateia. Ja? Der Geist ist ein Geist des Sophronismus, der Nüchternheit, der Zucht, der Bewusstheit, ja? Der Disziplin auch. Also, es ist ganz klar, jede Geisteswirkung, die die Menschen unkontrolliert steuert, dass sie gegen ihren Willen etwas tun, ist niemals vom Geist Gottes. Ist uns das klar? Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Der Geist des Herrn, der bringt die Menschen nicht in Zwangshandlungen. Ja? Also zum Beispiel John Wimber hat seine Geistertaufe so beschrieben, eine Macht kam auf mich und drückte mich auf den Boden und eine halbe Stunde lang konnte ich nicht mehr aufstehen, obwohl ich wollte. Prüft die Geister, das war ein Dämon. Das war nie der Heilige Geist. Ja? Der Geist Gottes achtet die geschöpfliche Würde des Menschen. Ja? Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen, er hat einen relativ freien Willen. Ja? Das darf man ja fast nicht sagen, aber ich sage einen relativ freien Willen. Ja? Und Der Satan ist es, der die Menschen versklavt, bindet und willkürlich steuert, sodass sie Unehre dem Herrn zur Unehre sind. Da gibt es Prediger, die mitten in einer Predigt über die Hölle plötzlich in hysterisches Gelächter ausbrechen. Die fallen auf den Boden und wälzen sich auf den Boden. Und das soll der Geist Gottes sein. Leute, wo sind wir? Und genau diese Phänomene, die mich zum Teil dann als Pfingstler dazu gebracht haben, zu sagen, das kann nicht der Heilige Geist sein, die waren von Anfang an in der Pfingstbewegung und die waren auch schon vorher in der schwärmerischen Heiligungs- und Erweckungsbewegung vorhanden. Ja? Das war eine Riesenvermischung. Da gab es Leute, die haben das Evangelium verkündigt, da kamen Leute zum Glauben, aber andere, die kamen unter Geistermächte. Und das müssen wir eben ganz nüchtern und klar sehen. Diese Dinge sind nicht von Gott. Ganz genauso, wenn zum Beispiel kleine Kinder anfangen zu weissagen. Ja? Da gab es Kinder, die 5-6-jährige Mädchen, die haben plötzlich angefangen, in erhabener Stimme irgendwelche Psalmen vorzulesen und Predigten zu halten. Und da sind die Leute wie verzückt denen zu Boden gesessen und haben ihnen zugehört und haben gedacht, Gott redet durch die Prophetin. Ja? Völliger Unfug, gegen Gottes Ordnung. Gegen Gottes Wort. Ja? Und es gab natürlich auch jede Menge Frauen, die gepredigt haben, Frauen, die Prophetinnen waren, Frauen, die Heilungsversammlungen gemacht haben. Die Heiligungsbewegung und falsche Erweckungsbewegung war die erste evangelikale Bewegung, wenn ich das richtig weiß, die die Frau in einen unbiblischen Dienst in der Führung und in der Predigt gedrängt hat. Ja? Die Hannah Withall Smith war eine Frauenbefreierin und Allversöhnerin, eine Irrlehrerin. Ja? Und genauso Phoebe Palmer, das war eine Frau aus dem Methodismus. Das waren Leute, die zum ersten Mal angefangen, die Grenzen der biblischen Ordnungen für die Dienste in der Gemeinde zu brechen und aufzulösen, einfach zu sagen, der Geist hat mich berufen. Was soll dann das Bibelwort? Der Geist ist doch viel wichtiger. Ja? Merkt ihr die Verführung? Kann das der Heilige Geist sein, der eine Frau zum Predigen beruft, wenn der Heilige Geist inspiriert hat, was der Apostel Paulus in 1. Timotheus 2, Abvers 11 sagt. Das ist eine Gretchenfrage. Wisst ihr, wenn er sagt, oh doch, Gott kann schon ganz anders handeln als in seinem Wort, dann brauchen wir über nichts mehr reden. Ja, dann dürfen alle gerne in der Verführung versinken, weil dann hast du keinen Maßstab mehr. Ja? Ich muss davon ausgehen können, der echte Heilige Geist wirkt genauso, wie er es in seinem Wort inspiriert und festgehalten hat und nicht gerade andersrum. Ja? Und deswegen, wenn etwas angeblich von einem Geist gewirkt ist und es ist nicht nach dem Wort Gottes, dann will ich nichts davon wissen, egal wie fromm das aussieht, egal wie viel angeblicher Segen entsteht. Oder? Oder wandelt ihr lieber im Schauen und sagt, ja, wenn es doch so gesegnet ist, dann muss es doch eigentlich auch richtig sein. Ja? Hat Gott halt eine Ausnahme gemacht. Ja? Leute, wir müssen, das ist ernst. Ja? So werden Leute verführt. Entweder stimmt das Wort und ich richte mich knallhart nach dem Wort, egal was der Augenschein sagt, oder ich richte mich nach dem Augenschein und lasse das Wort weg. Und daran entscheiden sich Dinge, ob ich verführt werde oder ob ich klar bleibe. Ja? Ganz ernste Sache. Es gab dann natürlich auch Leute, die das kritisiert haben und denen wurde dann vorgeworfen, du dämpfst die Erweckung, du lästerst den Geist. Das waren schon damals dieselben Kämpfe. Ja, diese radikale Heiligungsbewegung und Erweckungsbewegung hat sich immer weiter entwickelt, sie wurde immer schärfer. Es gab eine Heilungserweckung schon vor der Pfingstbewegung von Leuten, die gesagt haben, die Heilung ist das Anrecht jedes Gläubigen im Sühnopfer. In dem Opfer Jesu Christi, Christus hat am Kreuz alle unsere Krankheiten getragen, also kann jeder Christ, der richtig glaubt, immer gesund sein. Das ist eine Lügenlehre, ja. Das ist nicht die Wahrheit. Der Herr Jesus hat unsere Sünden am Kreuz getragen und natürlich hat er auch die Grundlage geschaffen, für alle unsere Krankheiten Erlösung zu haben, aber die geschieht erst, wenn der Mensch verherrlicht wird in der Auferstehung. Dann sind wir los von diesem Leib der Sünde und des Todes. Aber solange ein Christ hier auf der Erde ist, in diesem menschlichen Leib, ist er auch Krankheiten ausgesetzt und kann nicht völlige Gesundheit als sein Anrecht beanspruchen. Gott kann das schenken, Gott kann Wunder tun und heilen, das glaube ich völlig und ich habe das auch selber schon ein Stück so erlebt, aber Gott ist nicht verpflichtet. Ja? Gott hat nicht in Jesaja 53 eine Garantie gegeben, dass jeder Christ in allem geheilt wird. Das ist eine schwärmerische Irrlehre und die ist älter als die Pfingstbewegung. Ja? Und da gab es damals schon sogenannte Heilungsevangelistinnen, die durch die Lande zogen und die Leute geheilt haben angeblich durch Suggestion. Und da fielen Leute auf den Boden, krampften sich, schrien. Also das gab es alles schon vor der Pfingstbewegung. Aber genau in dieser Vorläuferströmung, die direkt in die Pfingstbewegung hinein gemündet hat. Ja? Und dann sind eben richtige Sekten entstanden. Eine zum Beispiel, der Benjamin H. Irvin hat eine Fire Baptist Holiness Church gegründet. 1880 rum war das, ja. Feuergetaufte Heiligungskirche. Ja. Und interessant war, dieser Mann, der also sich als ein Superpfingstler aufgeführt hat vor der Pfingstbewegung, der wurde dann irgendwann von seinen eigenen Anhängern davongejagt, weil nämlich rauskam, dass er in manifester moralischer Sünde gelebt hat. Ja. Der hat also Ehebruch und Unzucht begangen, noch und noch, war aber ein super geheiligter, sündlos vollkommener Prophet. Ja. Also das sind so die Dinge, die reihenweise überall wieder in der Pfingstbewegung vorgekommen sind, auch in der falschen Heiligungsbewegung. Auch der Purcell Smith, der einer der führenden Leute der Keswick-Heiligungsbewegung war, der wurde dann später auch praktisch abgehalftert, weil er irgendwelchen Frauen unzüchtige Anträge gemacht hat und seltsame Sachen gesagt hat. Und da, der musste mit Schimpf und Schande abtreten. Auch so ein sündlos Vollkommener, der erst recht in dicke Sünde gefallen ist. Ja? Also da merkt man auch, wenn man die Geschichte mal studiert, wie tödlich gefährlich und giftig diese Lehren sind. Das ist nicht harmlos. Ja? Wenn ich der Lüge des Teufels glaube, dann hat es immer Folgen. Ja, ja. Es gab auch die Churches of God schon, ja, das waren auch so extreme Heiligungsrichtungen. Und diese ganzen Richtungen, die sind dann später aufgegangen in der Pfingstbewegung. Und die Pfingstbewegung beginnt ja mit Charles Fox Parham, so mehr oder weniger. Das ist eben so die Frage, beginnt sie 1901 mit Parham oder beginnt sie 1906 mit Seymour und Los Angeles und der Azusa Street, ja. Also ich denke schon, dass der eigentliche Beginn 1901 war und Charles Parham war in gewisser Weise der Begründer, der Theologe der Pfingstbewegung. Ist auch interessant, wenn man das mal ein bisschen genauer studiert. Ich habe mal so eine Biografie von ihm genauer jetzt gelesen für mein Buch. Der hatte also schon als junger Mann, der ziemlich kränklich war, in der Jugend eine Vision von Christus und daraufhin hat er sich angeblich bekehrt. Schon mal ganz gefährlich. Leute, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Wort, nicht aus Visionen. Ja, egal, ob das jetzt Muslime sind oder sonst was, wenn ich lese, jemand hat eine Vision von Christus, dann muss ich sagen, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ja? Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass das von Gott ist. Und dieser junge Mann hat mit 15 Jahren schon angefangen zu predigen. Er hat sich dann der Heiligungsbewegung angeschlossen und die Lüge von der sündlosen Vollkommenheit und die Lehren von der Glaubensheilung eben übertragen. Also Glaubensheilung heißt, wenn du richtig glaubst, bist du gesund. Ja? Du musst einfach nur im Glauben ergreifen, Christus trug alle meine Krankheiten am Kreuz und dann bist du gesund. Und du musst einfach die Krankheiten ignorieren und darfst auch nicht zum Arzt gehen, darfst keine Medikamente nehmen. Das war diese radikale Richtung, der Parham schon vor der Pfingstbewegung vor 1901 angehangen hat. Und er hat auch geglaubt, dass es eine große Geistesausgießung gab. Er hat eine Bibelschule gegründet, um die Leute für die Geistesausgießung vorzubereiten. Er hat vorwiegend die Apostelgeschichte studiert. Das ist auch wieder ein typisches Merkmal von Schwärmern. Ihr Lieben, wo ist die Lehre des Neuen Testaments, die Lehre der Apostel zu finden? In der Apostelgeschichte? Nee, in den Briefen. In den Lehrbriefen ist sie zu finden. Und das ist eine ganz typische Sache, dass viele Verführer gründen sich auf die Evangelien und dort besonders auf die Gleichnisse, weil die Gleichnisse können auch umgedeutet werden, ja? Weil das sind Bildreden, die müssen ausgelegt werden, damit man sie richtig versteht. Und sie gründen sich dann, besonders die Pfingstler, fast immer auf die Apostelgeschichte. Aber die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, sondern die Apostelgeschichte ist ein Bericht, ein historischer Bericht des Heiligen Geistes über die Ausbreitung der Gemeinde und des Evangeliums in den Anfängen der Apostelzeit. Und in der Apostelgeschichte gibt es viele Dinge, die sind Sondersituationen und einmalig und nicht übertragbar auf uns. Zum Beispiel im Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2, sagt der Apostel Petrus, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi und dann werdet ihr den Geist empfangen. Habt ihr das auch schon mal geglaubt, dass ich den Geist gar nicht empfangen kann, bevor ich nicht Wasser getauft bin? Das stimmt aber nicht. Das ist nicht die Ordnung für die neutestamentliche Gemeinde. Das war eine Sonderordnung für Israel, weil Israel damals den Messias verworfen hatte und sie mussten zuerst aus diesem Volk aussteigen durch die Taufe, bevor sie den Heiligen Geist empfangen durften. Die heutigen Gläubigen aus den Heiden, das finden wir in Cornelius. Das ist aber auch wieder keine Lehre, sondern ein Beispiel, nämlich dort wurden die Leute gläubig, haben den Heiligen Geist sofort empfangen und danach kam die Wassertaufe. Ja? Also wenn du jetzt ein Lehrbuch machen willst, dann können die einen sagen, ja, die Bibel lehrt in der Apostelgeschichte 2, du musst dich erst Wasser taufen lassen und dann erst bekommst du den Heiligen Geist. Ja? Und der andere kann sagen, nein, die Bibel lehrt in Apostelgeschichte 10, du kannst dich bekehren und bekommst den Heiligen Geist und dann kriegst du die Wassertaufe. Die Bibel lehrt gar nichts in der Apostelgeschichte, sondern die Lehre haben wir in den Briefen. Das gilt auch für viele andere Punkte. Ja? Und dann kommen wir zu Irrtümern, zum Beispiel die Neuapostolischen leiten ihre Irrlehre, dass man den Heiligen Geist nur empfangen kann durch Handauflegung eines Apostels. Wo leiten sie sie her? Ist klar, aus der Apostelgeschichte. Ja? Denn dort gibt es diese Sonderfälle, dass zum Beispiel bei Cornelius die Leute überhaupt keine Hand von einem Apostel gesehen haben. Das wird dann weggedrückt, sondern man beruft sich einfach auf eine willkürliche Stelle. Und das ist schon falsch. Ja? Also wir dürfen die Apostelgeschichte, wir müssen sie studieren, aber wir müssen sie im Licht der neutestamentlichen Briefe studieren und nicht isoliert davon. Ja? Ja, also das war eben die Apostelgeschichte, wurde da studiert und aufgrund dieses Studiums der Apostelgeschichte kam Parham zu dem Schluss, dass eigentlich das Zungenreden, das Sprachenreden in Fremdsprachen, dass das die notwendige und sichere Zeichen für die Geistestaufe wäre, dass man den Heiligen Geist bekommen habe. Das hat er also aus diesen Begebenheiten der Apostelgeschichte abgeleitet und hat dann eben auch das erlebt. Die haben dann da intensiv gebetet um die Geistestaufe, das Zungenreden und dann kam also dieser falsche Geist auf eine Frau, typisch, ja, Agnes Osman, die hat als erstes in Zungen geredet. Und dann haben die anderen zum Teil auch in Zungen geredet in dieser Bibelschule. Einige sind davon abgestoßen gewesen, sind weggegangen. Parham selber hat dann später auch in Zungen geredet. Und dann hat er geglaubt, der echte Geistgetaufte redet immer in Zungen. Und er hatte aber den Irrglauben, dass die Sprachenrede tatsächlich ein Reden in echten Fremdsprachen ist und dass man damit das Missionsproblem lösen kann, indem die Missionare der Pfingstbewegung einfach irgendwo hingeschickt werden und die können automatisch die Sprache von diesem Volk sprechen. Das hat sich dann später herausgestellt, aber der hat es jahrelang abgestritten, dass es eben nicht so ist, weil das pfingstlerische Zungenreden ist ja eine Fälschung. Das ist ja eine falsche Nachahmung. Das ist ein unverständliches, ekstatisches Gebrabbel und keine heidnische Fremdsprache. Das ist genau der Unterschied zwischen Original und Fälschung. Ja? Aber Tatsache ist, dass er gemeint hat, damit lässt sich das Missionsproblem lösen und eine völlig falsche Vorstellung von dem Zungenreden hatte, von seinem eigenen und auch von dem der anderen. Und die Leute, die dann da Sprachkenntnisse hatten, haben festgestellt, da lässt sich überhaupt keine reale Fremdsprache feststellen in diesem Zungengerede. Ja, dann später ging es weiter. Sie haben versucht, diese ganze Lehre unter den extremen Heiligungskreisen auszubreiten. Parham hat Leute dazugewonnen. Das Rekrutierungsfeld für die Pfingstbewegung war eben diese extreme Heiligungsbewegung und Heilungsbewegung, die ich vorher beschrieben habe. Da kamen einige darauf, dass sie auch gedacht haben, jetzt will ich auch in Zungen reden. Und dann kam es eben auch zu dieser Erweckung in der Azusa Street. Da war also ein Prediger Seymour, William G. Seymour, ein Schwarzer, der praktisch als Schüler in einem Nebenraum bei Parham in der Bibelschule sein durfte und auch diese falschen Lehren von dem Zungenreden als notwendigem Zeichen der Geistestaufe aufgeschnappt hat. Und der hat es dann weitergetragen nach Los Angeles und dort brach dann eine Zungenerweckung aus. Übrigens noch einmal ganz kurz, eben Zungenrede ist ja eine falsche Übersetzung. Eigentlich müsste Sprachenrede heißen. Und die Sprachenrede war eben in der Apostelzeit eine neutestamentliche Gabe, wo da wirklich reale Fremdsprachen gesprochen wurden. Und diese Gabe laut 1. Korinther 12 haben nicht alle gehabt. Ja? Reden alle in Sprachen? Die Antwort ist nein, 1. Korinther 12. Ja? Also das war eine Gabe für Einzelne und nicht für alle. Aber die Pfingstler haben gesagt, jeder Geistgetaufte muss in Zungen reden können. Ja? Und das war schon mal falsch. Aber diese Heiligungskreise in Los Angeles, da waren einige dabei, die haben das auch akzeptiert und die sind dann dem Seymour angehangen und dann gab es da Versammlungen und in diesen Versammlungen kam dieser falsche Geist mit Macht zum Wirken. Das heißt auch wieder, die Leute stürzten in Trance zu Boden, sie haben geschrien, sie haben sich gewälzt, sie haben wie die Tiere gegackert und geschrien, sie haben sich benommen, dass die Leute von außen gesagt haben, sie sind wie ein Irrenhaus. Ja? Ist das ein Zeugnis? Ist das die Frucht des Geistes? Nein. Ja? Verlust der Selbstkontrolle, dann eben auch Frauen, die gepredigt haben. Ja? Die Ordnungen Gottes wurden alle umgestoßen. Natürlich hat auch niemand darauf geachtet, was Apostel Paulus vom echten Sprachenreden in 1. Korinther 14 gesagt hat. Nur drei, nur nacheinander, nicht alle durcheinander. Ja? Das war alles überhaupt nicht irgendwie im Bild. Dann kam Parham, der Großvater der Pfingstbewegung, nach Los Angeles und er war entsetzt über das, was er dort sah. Ich lese mal, was Parham da geschrieben hat. Ich eilte nach Los Angeles und zu meiner äußersten Überraschung und meinem Erstaunen fand ich Zustände vor, die sogar noch schlimmer waren, als ich erwartet hatte. Bruder Seymour kam hilflos zu mir und sagte, er könne die Flut nicht aufhalten, die sich erhoben hatte. Ich saß auf der Bühne der Azusa Street Mission und sah die Offenbarung des Fleisches, spiritualistische Zwangszustände, sah Leute, die über Kandidaten, welche die Taufe suchten, Hypnotismus praktizierten, obwohl viele auch die wirkliche Geistestaufe empfingen. Ja, also da war Chaos los und die Presse hat auch darüber berichtet, es war eine Sensation, aber die Leute waren auch abgestoßen und viele waren neugierig und fasziniert und haben dann das angefangen, was wir seither immer wieder erlebt haben, siehe Toronto, siehe Lakeland, nämlich den Sensationstourismus nach Geistererfahrungen, sage ich mal. Ja? Also wenn da Leute umstürzen und schreien und kreischen, dann muss man da hingegangen sein und muss genau den Geist unbedingt haben und gibt dafür Flüge um die halbe Welt viel Geld aus. Ja? Und diese Sensationsgier gab es damals schon, das sind also Hunderte und Tausende im Laufe der Zeit in diese Mission der Azusa Street gepilgert. Aber Parham selber hat sich die ganze Zeit abgegrenzt da davon. Ja? Und diese Leute waren ja alle völlig durchheiligt, sündlos vollkommen und geisterfüllt nach ihrem eigenen Verständnis. Sie haben sich aber gestritten wie die Brunnenputzer und haben sich gespalten in noch so viele kleine Fraktionen und Spaltungen. Also ganz nüchtern gesprochen, wenn der Geist so vollkommen wirken würde, dann könnte man solche Früchte eigentlich nicht erwarten. Ja? Und Spaltungen und Trennungen und dass der eine sagt, der andere ist aus dem Teufel und nur ich habe den richtigen Geist, das findest du in der Pfingstbewegung viel öfter als den Historikern dieser Bewegung lieb ist. Ja? Also das nur so als kleine Frucht aus dieser Frühgeschichte der Pfingstbewegung. Ja? Also Seymour hat dann eben tatsächlich mehr Erfolg gehabt als Parham, was natürlich Parham auch gestupft und geärgert hat. Diese ekstatische und chaotische Erweckung in der Azusa Street war ein Stück weit der Aufhänger, wo dann also wirklich viele Hunderte und Tausende diesen falschen Geist empfangen hatten und dann rausgegangen sind in alle Teile der Welt. Viele sind aus Missionare gekommen, sind dann nach China, nach Indien, sonst wohin gegangen. Also die Pfingstbewegung hat sich nach 1906 enorm schnell ausgebreitet. Ja? Auch nach Europa, da war es der Barrett, dieser Methodistenprediger, der den Geist da bekommen hatte in der Azusa Street und den dann nach Norwegen gebracht hat. Und von dort aus hat sich das dann alles ausgebreitet, bis auch nach Deutschland, die Schweiz. Das sind also Sachen, aber ich wollte einfach nochmal diese Azusa Street Erweckung auch nochmal schildern etwas. Ja. Er hat also da eben auch bei Parham sagt, es gab praktisch in diesen Erweckungsversammlungen Trancen, hinstürzen unter der Kraft, Heiliges sich wälzen, tanzen, hüpfen, zittern, plappern, Zähne klappern, Luft schnappen und verbreiten von bedeutungslosen Tönen und Geräuschen, wie es bei den Schwarzen des Südens praktiziert wird. Also der hat auch ganz deutlich gesagt, dass eben da auch Elemente der afroamerikanischen Religion und Frömmigkeit da hineinkamen, die letztlich auch aus den Dämonenkulten der afrikanischen Religionen importiert waren in die Sklavenreligion Afrikas, Amerikas. Das heißt, diese afrikanischen Sklaven haben einen Mischmasch von Christentum und Voodoo und den ganzen heidnischen Zeremonien gehabt. Und genau dieses Mischmasch und auch die daraus entstandene Musik wurde von der Pfingstbewegung importiert und eingesetzt. Ja? Also Walter Hollenweger zum Beispiel, ein Historiker der Pfingstbewegung, der sympathisch gesinnt ist, sagt, das sei eben gerade das Attraktive und Gute gewesen, dass sie da Elemente der afroamerikanischen Frömmigkeit übernommen hätten und Ekstase und hingerissen seien eben die Qualitäten, die zum Wachstum dieser Bewegung beigetragen haben. Ja, Seymour selber hat dann auch durch Spaltungen völlig an Bedeutung verloren. Er starb mit 52 Jahren an einem Herzanfall als wenig beachteter Prediger einer kleinen schwarzen Pfingstgemeinde in Los Angeles. Also ganz interessant, viele dieser Heilungsprediger, die gesagt haben, wir haben die Glaubensheilung im Glauben, die sind jung gestorben und die sind an Krankheiten gestorben. Ja, auch der Parham ist relativ jung gestorben und hat ein elendes Ende gehabt. Parham starb krank, verbittert und ziemlich unbekannt im Jahr 1929 mit nur 55 Jahren an einem Herzleiden. Ja? Also Gott lässt sich auch nicht spotten. Ja, also da war es eben auch so, dass ich lese mal gerade eine Einschätzung von einem Pfingstler vor über Azusa Street. Es gibt nur wenige Ereignisse, die die moderne Kirchengeschichte in dem gleichen Maße beeinflusst haben, wie die berühmte Erweckung in der Azusa-Straße, die in den Jahren zwischen 1906 und 1909 stattfand und die weltweite pfingstliche Erneuerung des 20. Jahrhunderts einläutete. Auf dieser örtlich begrenzten Erweckung ist eine Bewegung entstanden, die im Jahr 1980 bereits über 50 Millionen klassische Pfingstler in ungezählten Kirchen und Kapellen in praktisch jedem Land der Erde umfasst. Also wie gesagt, rasches Wachstum und Ausbreitung, da brauchen wir die Pfingster nicht kritisieren. Da haben sie tolle Erfolge vorzuweisen. Ja? Aber das kommt eben nicht daher, weil sie biblisch treu sind, sondern genau daher, weil sie eine Endzeitverführung sind und die müssen zunehmen. Ja? Ein Historiker, der selber Pfingstler ist, sagt, also von der Apostolic Faith Mission von Seymour, dass diese eine vorwiegend schwarze Gemeinde und Führerschaft darstellte, die in der afroamerikanischen Kultur des 19. Jahrhunderts wurzelte, ist wirklich bedeutsam. Viele der frühen Manifestationen der Pfingstbewegung kamen aus der afroamerikanischen Christenheit und konnten auch in den religiösen Ausdrucksformen der Sklaven gefunden werden. Diese Ausdrucksformen waren eine Widerspiegelung der afrikanischen religiösen Kultur, von der die Sklaven gewaltsam weggerissen worden waren, und Seymour selbst war tief beeinflusst von der Spiritualität der schwarzen Sklaven. Walter Hollenweger nennt die wichtigsten Züge dieser afrikanischen Spiritualität eine mündliche Liturgie, erzählende Theologie und erzählendes Zeugnis, die größtmögliche Beteiligung der ganzen Gemeinschaft im Gottesdienst, die Einbeziehung von Träumen und Visionen in den öffentlichen Gottesdienst und ein Verständnis der Beziehung zwischen Leib und Geist, der sich in Heilung durch Gebet ausdrückte. Ja, ich werde hier Schluss machen und einfach mal nochmal deutlich machen, die Anfänge einer Bewegung sagen viel über ihr Wesen aus. Das war eine der Dinge, wo ich gemerkt habe, ich muss mit der ganzen Pfingstbewegung brechen und mich von dem Geist komplett lossagen. Am Anfang hatten wir das Gefühl, die Charismatiker sind die Verführten und die Heiligungspfingstler sind echt. Die sind ja so konservativ, ja? Die sind ja nicht so extrem. Und dann habe ich mal gesehen, was diese Heiligungspfingstler in den Anfängen alles hatten. Und da habe ich gemerkt, das ist genau derselbe falsche Geist, den wir in den Toronto-Phänomenen erkannt haben und abgelehnt haben. Ja? Da ist kein Unterschied zu Toronto. Und deswegen haben wir gemerkt, nee, dass diese Bewegung ist von vorne bis hinten von der Verführung durchseucht und wir müssen uns komplett davon trennen. Ja? Also das ist wichtig, dass wir merken, Parham selber wurde wegen homosexueller Beziehungen angeklagt, weil er einen jungen Mann da belästigt hat und mit ihm eine Beziehung hatte. Das wurde niedergeschlagen und unterdrückt, aber wurde nie aufgeklärt und er wurde auch nie davon reingewaschen von diesem Vorwurf. Und es ist also kein ganzer Zufall, dass da auch eben sexuelle Perversionen, gerade bei den ganz besonders von diesem falschen Geist erfüllten Leuten, immer wieder festgestellt wurden. Ja, ich habe Paul Kane schon erwähnt, ich könnte jetzt noch 10 andere Fälle erwähnen, ich manche kennt ihr, Swaggart und so weiter, ja, Ted Haggard, aber das will ich jetzt lassen. Ich will nur sagen, es ist manchmal wichtig, die Anfänge von etwas geistlich gründlich zu studieren. Da bekommen wir einen Einblick in das Wesen. Ja? Und das wollte ich einfach uns nochmal mitgeben, dass wir da Dinge studieren. Wir können also irgendwann mal vielleicht auch, wenn der Herr noch Zeit gibt, mal reden über die Berliner Erklärung, über die Anfänge in Deutschland. Aber diese Anfänge in den USA, denke ich, sagen schon viel aus über diese Bewegung. Und was wir noch einmal in Erinnerung rufen wollen, jede schwärmerisch übersteigerte Frömmigkeit, wie es eben dieses Superchristentum, wie es auch in der sündlosen Vollkommenheit, dieser Irrlehre zum Ausdruck kommt, das müssen wir meiden. Das ist gefährlich. Ja? Wir sind keine Superchristen, sondern wir sind in uns selber fehlbare, schwache Gefäße. Christus ist herrlich. Christus ist vollkommen, wir nicht. Ja? Und diese Nüchternheit, diese Demut, die brauchen wir, sonst geraten wir in schlimme endzeitliche Irrtümer.